Jetzt reden wir über die sieben Todsünden, also über Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Aber mal ganz ehrlich, ist das Konzept der sieben Todsünden nicht überholt? Allenfalls noch etwas für religiöse Fanatiker? Nein, sagt Annette Kehnel, die Historikerin und Inhaberin des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Universität Mannheim, sagt, das in der Todsündenlehre gespeicherte Erfahrungswissen zeigt uns, wie wir unseren destruktiven Kräften entgegenwirken und unser positives, weltveränderndes Potenzial entfalten können. Ihr Buch heißt Die sieben Todsünden, Menschheitswissen für das Zeitalter der Krise. Guten Tag, Frau Kehnel.
Hallo, guten Tag, Herr Schröer.
Wie sind Sie denn auf die Todsünden gekommen? Ist ja nicht ganz gewöhnlich, sich heute mit Todsünden zu beschäftigen.
Gute Frage. Ja, ich bin Mittelalterhistorikerin an der Universität Mannheim. Dieses Konzept der sieben Todsünden birgt ja sehr, sehr viel Potenzial. Und zwar nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Psychologie. Es gibt sehr viele Bücher. Da steckt viel drin von dem, was Menschen brauchen, ihre Bedürfnisse, ihre Sehnsüchte, aber eben auch die Grenzen und im Grunde die Kehrseiten der Bedürfnisse.
Ihr Buch, so schreiben Sie, sei ein Experiment. Sie haben das Konzept der Todsünden gleichsam unter das Mikroskop gelegt. Was haben Sie dann da gesehen?
Vielleicht muss ich kurz erklären, warum unter das Mikroskop gelegt. Ich war in Vancouver an der University of British Columbia, weil ich als Mittelalterhistorikerin auf der Suche bin nach traditionellem Wissen und eben auch nach traditionellem Wissen außerhalb der europäischen Kulturen. Und in dem Zusammenhang habe ich mit den sogenannten First Nations auch Gespräche geführt. Wir haben uns über traditionelle Wissensbestände dort unterhalten. Es ging mir vor allem um Potlatch, ein Schenkritual der Großzügigkeit. Und irgendwann kam in diesen Diskussionen eine Wortmeldung. Und die Frau guckt mich an und sagt, Why do you want our knowledge? Warum möchten Sie unser Wissen? Jetzt habt ihr schon unsere Traditionen genommen, unsere Sprache habt ihr uns genommen, unsere Kinder habt ihr uns genommen und sie in diese Residential Schools geschickt. Und jetzt wollt ihr auch noch unser traditionelles Wissen, um eure Misere zu lösen. Dann kam die entscheidende Frage. Habt ihr denn selber kein traditionelles Wissen in eurer Kultur? Boah, das war nicht, was ich hören wollte, aber es war eigentlich so ein richtiger Wachrüttler. Diese Frage hat mich sehr umgetrieben und dann habe ich eben dieses Experiment gestartet und die sieben Todsünden mit dem Verdacht, es handelt sich um traditionelles Wissen des Westens, unter das Mikroskop gelegt.
Fangen wir mal ganz vorne an. Todsünden sind Sünden. Sünde ist ja auch ein alter Begriff. Was ist denn überhaupt eine Sünde? Was versteht man unter dem Konzept der Sünde?
Im Zusammenhang, den ich analysiere, ich bin weder Theologin, noch schreibe ich das Buch als Religionshistorikerin, sondern als Historikerin. Und da würde ich sagen, Sünde ist gewissermaßen ein Großbegriff für ein Unbehagen, für das Gespür, für das Wissen, für die Wahrnehmung. Irgendwas läuft aus dem Ruder, irgendwas läuft falsch. Oder auch vielleicht ganz einfach formuliert, es ist unmöglich, als Mensch zu leben, ohne andere zu verletzen, ohne die Natur zu verletzen oder Gegenüber zu verletzen, ohne Menschen zu verletzen. Und dieses Bewusstsein der Schuld, in Anführungszeichen, der Unmöglichkeit, nicht sich schuldig zu machen, das nennt jetzt unsere Religion oder unsere Tradition Schuld oder Sünde. In anderen Kulturen hat es andere Begriffe, aber es ist im Grunde das Unbehagen, das Bewusstsein, egal wie ich mich verhalte, ich komme nicht drum rum, mich irgendwie andere zu verletzen oder andere zu verletzen. Ich muss essen, ja, und ich muss den Pflanzen Gewalt antun, selbst wenn ich Vegetarierin bin. Ich muss in meiner Existenz, hinterlasse ich Spuren. Ich hinterlasse auch positive Spuren, aber ich hinterlasse eben auch negative Spuren. Dieses Bewusstsein des negativen Fußabdrucks, so nennen wir das heute, ja, steckt am Anfang auch vieler Religionen, ganz alte Religionen, also Hinduismus oder auch Buddhismus. Und die Versuche dann im Grunde über postmortale Wiedergutmachung, also Seelenwanderungen, in denen das Leid, die Schuld, die zu Lebzeiten angerichtet wurde, wiedergutgemacht wird. Diese Idee steht am Anfang dessen, was wir heute Sündengedanke nennen.
Nun steckt aber hinter dem Konzept Todsünde und Sünde auch immer was Transzendentes, also auch irgendwie was magisch-religiöses. Sie sind nun Wissenschaftlerin. Wir haben ja heute die Gesetze, die unser Zusammenleben richten. Stoßen da nicht zwei Welten aufeinander?
Nö. Ich sag mal so, die Religion versucht ja nichts anderes oder das, was wir Religion nennen. Ich würde eher von kulturellen Mustern und Regeln sprechen. Die versuchen ja auch irgendwie mit den Widersprüchen in unserer Existenz zurande zu kommen. Und da ist eigentlich die Transzendenz, egal ob sie jetzt auf das Grundgesetz schwören oder sich berufen oder auf diese gemeinsame Herkunft in einem göttlichen Ursprung. Ich glaube, da sind weniger größere und sind die Unterschiede kleiner, als wir sie eigentlich gemacht haben. Vor allem eben seit der Aufklärung, wo wir ganz streng angefangen haben, zwischen Religion und Säkularem zu trennen.
Aufklärung ist ein gutes Stichwort. Die Aufklärung stellt natürlich das Religiöse in Frage. Und auf einmal, so schreiben Sie, werden aus Lastern Tugenden. Das müssen Sie erklären.
Ja, das ist eine der entscheidenden im Grunde Wenden oder Begleiterscheinungen auch der Aufklärung. Es ist im Grunde, man könnte sagen, die vormoderne Kulturen in der westlichen Welt haben bestimmte Verhaltensweisen sanktioniert. Also Habgier war zum Beispiel hässlich. Habgier galt lange Zeit als eine Krankheit des Alters. Ganz interessant. Schon Aristoteles hat es als eine Epidemie bezeichnet. Habgierigkeit und immer mehr Geld scheffeln wollen, das war eine unattraktive Erscheinung. Also der Habgierige war nicht gerne gesehen. So, natürlich gab es habgierige Menschen und die Menschen waren nicht besser und nicht schlechter als heute. Ja? Aber es war gewissermaßen nicht so angesehen, habgierig zu sein. So, und dieses Laster der Habgier, das nimmt im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend positive Konnotationen an. Und eine entscheidende Publikation oder eine entscheidende Veröffentlichung dazu ist die sogenannte Bienenfabel von Bernard Mandeville. Das war ein Seelenarzt, also ein Psychologe, würde man heute sagen, aus den Niederlanden. Der hat in London praktiziert und er hatte einen unglaublich scharfen Humor. Und er hat im Grunde diese Wende beschrieben in einer Erzählung von einem Bienenstaat. Und da waren alle total recht und also alle haben sich lasterhaft verhalten. Sie haben viel gegessen, viel gemordet, viel gehurt, viel getrunken und so war das unter diesem Bienen halt und alles lief so seinen Gang. Und dann kam einer auf die Idee von diesen Bienen und hat angefangen zu sagen, Leute, wir sollten uns bessern, wir sollten uns ordentlich verhalten, tugendhaft, okay. Und so nach allmählich, dann haben sich alle geändert, sie haben aufgehört, viel Kuchen zu essen, sie haben aufgehört zu huren, waren alle treu, sie haben aufgehört, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen und so weiter und so fort. Was ist passiert? So erzählt es Bernard Mandeville in seiner Bienenfabel. Ja, das Problem war das Staatswesen und die Wirtschaft ging zugrunde. Warum? Nun, die Konditoren hatten nichts mehr zu tun. Sie konnten keinen Kuchen mehr verkaufen. Und die Köche, die Feinköche auch, die Leute haben eben sich gesund ernährt. Dann wurden die Ärzte arbeitslos, weil sie auf einmal alle gesund waren. Ja, und dann ging es weiter, dann wurden die Richter arbeitslos, weil sie gar keine Fälle mehr hatten, die sie abhandeln mussten. Und die Henker wurden arbeitslos, weil sie niemanden mehr zu Tode verurteilen, also die Tode verurteilen nicht mehr aufhängen mussten. Und auch die Bordelle gingen ein und so weiter und so fort. Das heißt, dann ging eben die Wirtschaft im Bach runter. Also schließt Bernard Mandeville in seiner Bienenfabel, Leute, hört auf, tugendhaft zu sein, weil sonst geht es unserer Wirtschaft schlecht. So, und dieser Wandel, der lässt sich im Laufe des 18. Jahrhunderts, Bernard Mandeville hat Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben, also fast 80 Jahre vor Adam Smith und dem Wohlstand der Nationen, der ja mit diesem Satz sozusagen in unser kollektives Gedächtnis eingegangen ist, dass der Bäcker seine Brötchen nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Eigennutzen verkauft. Und dieser Wandel, also der vollzieht sich im Laufe des 18. Jahrhunderts.
Ja, aber ist das nicht richtig? Also wenn wir jetzt auch bei uns alle anfangen würden, nichts mehr zu konsumieren und nicht mehr in den Einkaufszonen herumlaufen würden, um die Geschäfte leer zu kaufen, dann würde unsere Wirtschaft doch zugrunde gehen. Dann würde es eine enorme Arbeitslosigkeit geben. Ja. Dann würden Systeme zusammenbrechen. Also.
Ja, haben Sie recht. Was machen wir denn jetzt? Es gibt so, eines der Wahlplakate lautet doch, sollen wir wirklich die Wirtschaft zugrunde richten, nur um den Planeten zu retten? Das Problem ist, dass wir natürlich in den letzten 200 Jahren mit dieser Wende, mit dieser im Grunde Heiligsprechung des Eigennutzes, wenn Sie so wollen, extreme Entwicklungen und Fortschritte und Wohlstand und Wachstum erzeugt haben. Aber wir müssen auch zugeben, dass die Gesellschaften in der Vormoderne es irgendwie geschafft haben, den Planeten einigermaßen unversehrt an ihre Nachkommen zu übergeben. Und das haben wir nicht geschafft. Das heißt, natürlich, vielleicht war das die letzten 200 Jahre mal eine riesige Erfolgsgeschichte. Dummerweise müssen wir jetzt aber mit den ganzen, ich nenne es mal unbeabsichtigten Nebenfolgen dieses Erfolges klarkommen. Und das heißt, wir müssen im 21. Jahrhundert dringend über neue Konzepte nachdenken. Was die letzten 200 Jahre gut war, ist heute leider nicht mehr gut.
Also steckt in dem Konzept der mittelalterlichen Todsünden ein enormes, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeitswissen?
Ja, natürlich. Ganz klar. Und dieses Nachhaltigkeitswissen lässt sich eigentlich auf einen ganz kleinen Nenner zusammenführen. Es geht darum, dass wir nicht alles tun müssen, was wir tun können. Das ist eigentlich die Quintessenz. Wir können so viel, aber wir können eben auch vieles, was nicht so gut für uns ist und nicht für den Planeten gut ist.
In Ihrem Buch legen Sie die einzelnen Todsünden unter das Mikroskop und wandern natürlich diese Todsünden ab. Wir nehmen mal das Beispiel Völlerei. Das war auch eine Todsünde zur Regulierung der Ernährung, oder?
Es war eine Todsünde, also ein sozusagen eine Todsünde, genau, mit deren Inhalten Ernährung, aber auch die Produktion von Nahrungsmitteln und so geregelt wurde. Man könnte sagen, in dem Zusammenhang, Sie bringen mich gerade auf eine Idee, Todsündenwissen ist so ein bisschen wie die Abwehrspieler beim Fußball. Also die müssen selber keine Tore schießen, aber sie verhindern im Grunde, dass sozusagen die keine Tore schießen sollen, dass die schneller zu ihrem Ziel kommen. Verstehen Sie? Also diese Abwehrspielerfunktion ist, glaube ich, dem Todsündenwissen auf den Leib geschrieben. Und jetzt beim Thema Völlerei könnte man sagen, es gibt kulturelle Mechanismen, Rituale, Institutionen, die dafür sorgen, dass Menschen nicht alles, was sie essen könnten, auch essen. Also ich würde mal sagen, von Natur aus ist der Mensch einigermaßen biologisch gesehen ein Allesfresser. Aber gleichzeitig ist auch so, dass wir von Natur aus eigentlich sehr gut wissen, wann wir satt sind. Und jetzt gibt es aber kulturelle Mechanismen, die uns manchmal dazu bringen, dass wir mehr essen, als gut für uns ist. Die Erfindung des Zuckers zum Beispiel wäre ein Beispiel. Das erzeugt eben nach einer kurzfristigen Sättigung in unserem Körper ganz schnell wieder ein Hungergefühl. Und das führt dazu, dass heute zum Beispiel Adipositas fast schon ein größeres Problem ist als die Unterernährung. Wobei natürlich immer noch täglich, alle 3 Minuten stirbt immer noch ein Kind an Unterernährung. Also diese Ambivalenz ist sehr problematisch. Aber also das heißt, die Todsünde Gula verhandelt im Grunde Regeln, Techniken, Kulturtechniken, kulturelle Praktiken der Drosselung unseres Hungers.
Zu diesen Riten oder zu den Kulturtechniken gehört auch der Fastenritus. Woher stammt eigentlich das Konzept des Fastens? Ist uralt, viel älter als wir meinen, oder?
Ja, das ist, also müssen wir jetzt auch mal dazu sagen, wir sind hier beim Domradio, aber es ist schon ganz klar, dass das Christentum hat die Todsünden nicht erfunden. Das ist ein Konzept, das geht zurück bis ins 6. Jahrhundert vor Christus. Man kann Parallelen in anderen Religionen und Kulturen finden. Ich glaube, die christliche Version dieses Wissens oder die christliche Transformation dieses Wissens der Notwendigkeit der Drosselung hat sich eben in den sogenannten Todsündenlehren zu uns, an uns weitervererbt und wurde weitergeformt. Fastenzeiten sind ein Thema, was Kultur- und epochenübergreifend zu finden ist. Es gibt kaum eine Kultur ohne Speiseregeln. Das ist auch sehr interessant. Dass im Grunde zur Definition von Kultur, genauso wie Spiel oder Theater oder Gesänge und Musik, genauso gehören eben auch Speisevorschriften dazu. Und in unserer Tradition sind es eben ausgedehnte Fastenzeiten, die über das Jahr verteilt, über das Kirchenjahr verteilt, im mit der Fastenzeit vor Ostern, die 6 Wochen, ganz eng verknüpft sind. Aber dazu kommt dann das sogenannte Quatemberfasten. Jede Woche vor einem Jahreszeitenwechsel wird eingeschränkt Nahrungsaufnahme vorgeschrieben. Die Adventszeit war eine Fastenzeit. Und dann immer die Vortage von großen Festtagen. Es gibt je nach Region mehr als 150 Fastentage im Jahr.
Aber heute ist das jetzt was anderes. Wir haben jetzt Dry January gehabt.
Das zeigt eigentlich nur, dass die Menschen eigentlich ein Bedürfnis danach haben. Ja, unsere Natur schreit geradezu nach. Oder nehmen Sie dieses Intervallfasten, was viele von uns gerne tun. Das sind alles, wir wissen es ja. Unser Körper weiß eigentlich, was gut für uns ist. Ja? Aber die Kulturen machen uns unersättlich. Und wenn Sie hier durch die Fußgängerzone in Köln laufen, ich meine, außer shoppen und essen, fressen, ja, können sie nichts. Ja. Und dieser Zusammenhang, der ist das Problem.
Früher hat man aber in erster Linie, also nicht natürlich auch die Gesundheit zu schützen, aber da gab es natürlich in erster Linie auch religiöse Gründe, um zu fasten. Zum Beispiel auch, um böse Mächte abzuwehren.
Gibt es da einen Unterschied?
Ich würde sagen, wenn ich faste, um meine Gesundheit auf Trab zu bringen und verzichte auf Alkohol oder Zucker, dann mache ich das aus Motiven, die mir erstmal sehr schnell einleuchten, weil ich uralt werden möchte. Wenn ich aber faste, um mich auf ein religiöses Fest vorzubereiten oder um böse Mächte abzuwehren, dann hört sich das eher magisch an, oder?
Ja, ich glaube, medizinische Gründe sind sozusagen die Religion, der wir derzeit am besten geneigt sind zu glauben. Aber da ist genau, also ich denke, dieser Unterschied wird absolut überschätzt. Und noch dazu kommt ja, dass sehr viele Menschen zwar aus medizinischen Gründen fasten, aber gleichzeitig auch sozusagen eine Erweiterung ihrer Wahrnehmung schätzen, die zum Beispiel während des Fastens eintritt. Vielleicht auch ganz andere Träume. Es gibt die Geschichte aus Patagonien im Feuerland in Südamerika, dass da lebten diese Urbewohner ursprünglich, relativ stabile Menschen, die bei eisiger Kälte fast immer noch fast nackt rumgelaufen sind. Und die hatten heilige Medizinmänner und Medizinfrauen, deren Ausbildung mit wahnsinnig langen Fastenzeiten verbunden waren. Und dann kamen die Missionare und die wurden zum Christentum bekehrt. Und das Christentum hat eben ihnen auch erklärt, dass sie alles essen dürfen. So, und dann wurden diese Menschen krank, ja. Und innerhalb dieser Kultur Patagoniens, da gibt es Interviews von einem Martin Gusinde, der diese Interviews aufgezeichnet hat, da wird dann dieses Phänomen wie erklärt? Die Menschen sagen, ja, unsere Medizinmänner, unsere heiligen Männer, die können nicht mehr heilen, die haben ihre Kräfte verloren, weil sie nicht mehr fasten. Ja? Und ich glaube, wir überschätzen gewissermaßen die individuellen Motivationen als Treiber für das, was wir tun. Es ist eigentlich egal, warum wir fasten. Es ist gut für uns. Und übrigens, eine Sache muss ich noch sagen. Ich wohne in Bayern. Und natürlich war jede Woche Fastenzeit, und zwar an 2 oder 3 Tagen. Je nachdem, in welcher Region Sie wohnten, haben Sie kein Fleisch gegessen. Ja? Und in vielen Regionen sogar keine tierischen Produkte, also vegan. Das heißt, wenn Herr Söder hier propagiert, dass keiner uns unseren Fleischkäse oder unseren Schweinebraten wegnehmen darf, dann ignoriert, ist ein täglichen wohlgemerkt, dann ignoriert er im Grunde die lange 2000-jährige Tradition eines katholischen Bayerns, ja, weil 2 bis 3 Veggie-Tage die Woche gehörten zu unserer christlich-europäischen Tradition über Jahrtausende.
Zum Konzept des Fastens gehört aber immer das Verzichten auf etwas. Verzicht sei ein Luxus, den sich der Kapitalismus nicht leisten kann, schreiben Sie. Warum?
Weil er sonst zugrunde geht. Sie haben ja vor Weihnachten, wir haben ja alle schon wieder versagt als Konsumenten, weil wir nicht genug konsumiert haben, nicht genug eingekauft haben. Der Einzelhandel geht zugrunde. Ich denke, es gibt Konzepte, die gewissermaßen nachhaltigen Konsum schon in Ansätzen durchführen. Aber das leider ist sozusagen der Profit bei der in unserer Wegwerfgesellschaft immer noch zu hoch. Also die Gewinnmarge, wenn ich, gefärbtes, zuckerhaltiges Wasser verkaufe in billigen Plastikflaschen, da verdiene ich so viel damit als Unternehmer, dass ich im Grunde als Unternehmer gar nicht anders kann, als das zu tun. Und ich denke, da muss ganz klare Steuergesetzgebung, mutige Steuergesetzgebung und eben auch Sanktionierung derer, die sich nicht dran halten, helfen. Und ich denke, EU-mäßig sind wir auf dem richtigen Weg, aber diese nationalen Interessen, die dann immer wieder sozusagen Wirtschaftsfremdheit als Vorwurf an die Politik richten, die sind ein großes Problem.
Es ist dringend nötig. Sie schildern das in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll. Verzicht auch als Regulierung der Zerstörungspotenziale oder Gefahren, die vom Menschen ausgehen, weil er die Welt und sich selbst zu vernichten droht. Das heißt, da können das Todsündenkonzept uns wirklich auch viel lernen und lehren. Wir nehmen auch mal die Einfachheit des Gut gegen Luxuria, gegen die Todsünde der Ausschweifung. Da finden Sie, das fand ich sehr spannend, Beispiele in der Architektur, auch der Zisterzienserklöster. Was lädt uns da denn die Architektur der Einfachheit über das Leben?
Ja, also nachhaltige Architektur ist wunderschön. Also, und ich denke, Wegwerfarchitektur ist eines der weiteren großen Probleme. Jetzt, wenn wir ganz konkret sagen, was Trump jetzt mit dem Gazastreifen vorhat, er will da einfach nur sozusagen die Baubranche durch Entwicklung wahnsinnig vieler teurer Hotels und sonst irgendwas auf Vordermann bringen. Und das sind alles architektonische Projekte, die innerhalb der nächsten 40 Jahre wieder abgerissen werden müssten. So, und die oder und diese Wegwerfarchitektur unserer Gegenwart ist einer der größten CO2-Treiber. Ja? Das heißt, Einfachheit, wie sie jetzt zum Beispiel in den Mauern von vielen Klöstern des Mittelalters noch gespeichert ist, zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir zwar nicht sozusagen nicht zur Selbstverherrlichung bauen, sondern eben zur Gottesverherrlichung. Und das heißt schon langfristig, aber gleichzeitig auch im Wissen, okay, das wird auch immer wieder umgebaut. Es sind multifunktionale Räume, die wurden ganz oft verschiedenst genutzt. Und immer mit dem Menschen im Blick, also diese Vorstellung sozusagen der menschenleeren, romantischen, zisterziensischen Klosterbauten der 70er Jahre und 60er Jahre, die ist auch falsch. Es waren bewohnte Räume, es war keine Architektur für die Steine, sondern es war eine Architektur für die Menschen.
Also das Nachhaltigkeit ist der eine Aspekt dabei. Inwiefern könnten wir uns spirituell, auch spirituell ästhetisch Motive der Zisterzienser heute aneignen, um zu einer neuen Einfachheit zu finden? Das geht ja über Nachhaltigkeit hinaus, dass das auch spirituell ästhetische Konzepte sind, oder?
Wo ist der Unterschied? Ich denke, Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Ästhetik zu tun. Bei der zisterziensischen Baukunst ist natürlich die Einfachheit der Form in Verbindung mit Erhabenheit etwas, was in Stein gebaut als großes Gebäude vor uns steht oder als Raum, den wir betreten können, in dem wir ein Echo finden, in dem wir ja vielleicht eine Dimension unserer Existenz erleben, die über uns selbst hinausgeht. Aber diese Räume lassen sich in ganz verschiedenen Kontexten bauen, auch in Naturräumen. Dieses Erlebnis können Sie am Meer haben, das können Sie in den Bergen oder auf einem Bauernhof erfahren und selbst im Büro vielleicht, ja, je nachdem, wo Sie sind. Und diese spirituelle Ebene, da denke ich, ist ganz entscheidend verknüpft mit einer Form der Zurücknahme unseres Egos. Und diese Erfahrung als positive zu erleben, das ist das, was wir dann spirituell nehmen.
Sehr spannend. Vor einer Woche saß der Autor John von Düffel hier, der das Buch »Das Wenige ist das Wesentliche« geschrieben hat und versucht, das auch zu praktizieren in seinem eigenen Leben. Und der sagt, das war so spannend, nachdem das in den Medien besprochen wurde, bin ich jetzt schon auf 10 bis 12 Architekturtreffen eingeladen gewesen. Das hat mich überrascht, weil ich erst gedacht habe, was soll ich auf einem Architekturtreffen? Und dann hat er sein Konzept, das Wenige ist das Wesentliche, erleuchtet und hat das wiedergefunden, auch als Überbau für eine bestimmte Art und Weise, Architektur zu betreiben. Überrascht Sie das?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch ein anderes Buch über die, wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit gelesen. Und da ging es mir ähnlich wie John, dass eigentlich, also es geht da auch um im Grunde nachhaltiges Bauen. Die Wiederverwendung, Recycling von Baustoffen war das, was wir lange Zeit als Spolienwissenschaft betrieben haben. Aber natürlich haben wir im Mittelalter die Leute sehr intelligent Ruinen, alte Ruinen genommen, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Und in dem Zusammenhang habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Und vor allem auch die Erfahrung, dass die Baubranche unglaublich vorne dran ist im Hinblick auf nachhaltige Wirtschaftsformen. Das hat, also kann ich nur bestätigen eigentlich. Ich denke, da müssen sich, das wurde deutlich auf den Kongressen, die ich jetzt besucht hatte, da müssen sich einfach die Gesetzeslagen noch radikaler verändern, um das zu erleichtern, weil nicht nur der Brandschutz oder die Bausicherheit und so dagegen noch sind, ja, weil die erschweren ist sozusagen die Wiederverwendung von Baustoffen und auch die kreative Weiterentwicklung bestehender, also von Bestandsbauten.
Sehr spannend. Dahinter stecken ja dann auch ganzheitliche Konzepte, nicht? Der Konzept des Verzichts, Konzept der Einfachheit von der Architektur ausstrahlen, das kann sich ja auf etliche andere Lebensbereiche auch ausdehnen.
Ja, das Interessante ist, dass ja also Ernst Schumacher Small is Beautiful und dann eine Wirtschaft mit dem menschlichen Maß, so war ja der Untertitel dieses Buches, was 1972 erschienen ist. Ja, das müssen wir uns mal überlegen. Ist ein halbes Jahrhundert her und wir haben ja diese Wiederentdeckung des Weniger ist mehr. Die kennen wir ja alle und trotzdem hat sich der Turbokapitalismus der 80er Jahre so über alles drüber geschoben und es geschafft, uns nochmal im Grunde wie so eine Art Nottriebe, vielleicht auch des Kapitalismus, ein letztes Aufbäumen, was allerdings natürlich mit fatalen Folgen verbunden ist und jetzt gerade nochmal ganz exzessive Blüten treibt. Aber ich denke, auch hier ist das Problem dessen, was wir als kognitive Dissonanz in unserem eigenen, aber auch im kollektiven Erleben ganz stark erfahren, dass wir eben eigentlich wissen, was wir tun müssen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und diese Umsetzung wird erschwert dadurch, dass wir noch immer eigentlich nach dem Prinzip leben, wer reich ist, hat Recht. Und das erleben wir jetzt gerade mit den ganzen Tech-Milliardären, die gewissermaßen, ohne dass sie jemand gewählt wird, er hat auf einmal sozusagen zu den engsten Beratern eines Präsidenten, des US-amerikanischen Präsidenten gehört. Und da sage ich immer, wir wissen es, um diese Nachhaltigkeitsbotschaften und das Nachhaltigkeitswissen umzusetzen, brauchen wir nicht studiert haben und das muss man auch nicht tiefer und weiter erforschen. Wir wissen alles. Früher, es gibt die alte Bauernregel, dem dümmsten Bauern wachsen die größten Kartoffeln, das kennen wir alle. Ja? Und das wusste man früher auch und das weiß man heute. Dieser dümmste Bauer hatte auch seinen Platz im Dorf. Aber wissen Sie, es wäre keiner auf die Idee gekommen, ihn zum Bürgermeister zu machen.
Da reden wir auch noch mal über Superbia, über Hochmut. Das ist ja auch unglaublich aktuell. Wir haben etliche, man nennt das heute alter weißer Mann, der seiner Eitelkeit keine Grenzen setzt, von Putin bis Trump. Da können wir von der Todsünde des Hochmuts als Begrenzungserfahrung auch viel lernen, oder?
Naja, vor allem über die negativen Folgen dieser unbegrenzten Selbstüberschätzung. Das ist ja das Problem, diese Selbstüberschätzung dessen, den eine Gruppe zu ihrem Herrscher gemacht hat. Und in der Tat wird da die Gefahr der Selbstzerstörung am aller sozusagen offensichtlichsten, ja, weil die damit verbundenen voll Konsequenzen, wenn einer so viel Macht hat, die sind natürlich ganz, ganz dramatisch. Und ich denke, das hat keiner, ich saß neulich neben Hedwig Richter, das ist eine Demokratieforscherin aus München, und die meinte auch, sie ist die Expertin für Demokratie, sie hätte niemand damit gerechnet, dass demokratische Systeme so anfällig sind im frühen 21. Jahrhundert für die Versuchungen der Macht und eben die Verlockungen eines starken Führers. In Zeiten der Krisen sind wir natürlich anfälliger, natürlich für Hoffnungsträger, für Erlöserfiguren. Aber dass die Demokratien so sich umwenden, eben auch in Europa und eben Argentinien oder so, das ist sehr, sehr beängstigend. Ich kann dazu also aus historischer Perspektive vor allem sagen, dass Mechanismen der Begrenzung von Macht immer zu den kulturellen Handwerkszeugen von Gesellschaften gehörten, die vor allem darin bestanden, dass man die Erinnerung an die Demut in irgendeiner Weise rituell institutionalisiert hat. Also das Gegenteil von Superbia und vor allem die Medizin gegen Superbia ist die Humilitas. Und diese Demut, Silvia Negri, eine Kollegin von mir in Zürich, erforscht dieses Thema kulturübergreifend im arabisch- und christlichen Kontext. Das ist total spannend. Und diese Ermahnung an die Humilitas, die, eine Kulturtechnik, der sich des Sich-Zurücknehmens, die scheint eben auch kulturübergreifend vorhanden zu sein. Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte von dem römischen Triumphzug, den man veranstaltete für einen erfolgreichen Feldherrn. Der kommt zurück, hat alle besiegt, Rom ist toll und er sitzt auf seinem Feldherrnwagen, wird durch die ganze Stadt gezogen und es ist also der Höhepunkt dessen, was ein römischer Feldherr und auch Triumphator erleben konnte. So, und was haben die Römer gemacht? Sie haben hinter diesen Triumphator einen Sklaven gestellt, manchmal mit einer Geißel, mit einer Peitsche in der Hand und er musste regelmäßig den ganz tollen Herrscher ein bisschen auspeitschen oder schlagen und er musste regelmäßig ihm ins Ohr flüstern, gedenke, dass du sterblich bist. So, die Mahnung nicht überzuschnappen. Das ist relativ berühmt, diese Szenerie aus der römischen Geschichte. Und das Interessante ist, dass ganz viele kulturübergreifend, ganz viele Herrschereinsetzungsrituale solche Elemente kennen. Der Herzog von Kärnten zum Beispiel wird vor seiner Intronisation von einem Bauern verhört, steht halber nackig, in Bauernkleidung gekleidet, vor seinem künftigen Thron und muss sich dann anhören lassen, ja, wirst du uns gut regieren, wirst du ein gerechter Herrscher sein, wirst du die Armen schützen, wirst du Barmherzigkeit üben und so weiter. Und bevor er dann den Thron einnehmen kann nach diesem Verhör, wird er auch noch geohrfeigt von den Bauern. Und erst wenn er diese Ohrfeige akzeptiert hat, dann darf er die Macht ergreifen. Das Gleiche lässt sich in einem altbabylonischen Ritus feststellen, wo der Herrscher jährlich bei einer Feier seiner Amtszeit im Tempel von dem Priester geohrfeigt wurde. Und wichtig, er musste weinen, es mussten Tränen fließen. Ja. Und das schönste Beispiel aus Irland, Nordirland, was sehr gut passt zu Trump, bevor ein nordirischer Könige, der wurde in Tara in Nordirland eingesetzt, bevor der dann die Macht ergreifen durfte und auf den the Stone of Tara steigen durfte, musste er einen rituellen Zweikampf mit einem seiner Untertanen vollführen. Und interessanterweise, die mussten kämpfen, aber der künftige König musste darauf verzichten zu gewinnen. Wehe dem, wenn er den anderen mit dem Speer getroffen hätte oder besiegt hätte. Also die Fähigkeit zu verlieren. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, die Donald Trump, wenn sie mit ihm gute Geschäfte machen wollen, müssen sie mit ihm auf den Golfplatz gehen und ihn gewinnen lassen. Ja? Die Tradition, über die ich schreibe und von der ich behaupte, dass in den sieben Todsünden in dieser Lehre dafür von die solches Wissen gespeichert ist, die sagt ganz klar, Leute, wenn einer so viel Macht hat, ist die Gefahr, dass er überschnappt, sehr groß und ihr müsst ihn regelmäßig daran erinnern, dass er sterblich ist. So. Und wenn das nicht geklappt hat, was hat man dann getan? Naja, wenn sich ein Herrscher allzu sehr wie ein Gott aufgeführt hat, dann hat man ihn zur Not zu dem gemacht, was er sein wollte, zu einem Gott. Und um ein Gott zu werden, das wissen wir alle, muss man zunächst kurzfristig sich von diesem Erdendasein verabschieden, um dann auferstehen zu können, um auf den Olymp oder sonst wohin weiterzukommen. Also auf Deutsch, Tyrannenmord ist eine Sache, die wurde auch im Mittelalter massiv thematisiert und diskutiert.
Also wir haben ja das Erfahrungswissen, es gibt noch zum Beispiel den Aschermittwoch, wäre schon viel geholfen, wenn ja. Putin und Trump sich mal ein Aschekreuz auf die Stirn malen lassen würden.
Ja.
Nun sprachen Sie gerade von Demut, wir reden über Todsünden. Das sind natürlich alte Begriffe. Wie kann es uns denn gelingen, auch sprachlich gelingen, so ein Erfahrungswissen, so ein enormes Erfahrungswissen, das hinter den Todsünden steckt, auch bis in die heutige Zeit zu transportieren? Damit, mit dem Begriff Todsünden, kann man doch heute keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Das Hauptproblem aus meiner Sicht besteht darin, dass viel Wissen, was gewissermaßen Nachhaltigkeit und vor allem eben auch langfristige Resilienz in einer Gesellschaft hervorgebracht hat, vieles davon war in religiöser Sprache verpackt. Das Problem ist, wir leben in einer säkularen Gesellschaft und diese religiöse Sprache ist vorbelastet. Die Überführung des Wissens in gewissermaßen nicht vorbelastete Sprachen, das ist eine der großen Herausforderungen der Zeit. Ich hoffe, dass ich dazu mit meinem Buch auch ein bisschen beitragen kann, weil auch Religionen und Kirchen entwickeln sich ja weiter. Und ich denke, dass die Kirche hier eigentlich auch eine Vorreiterin ist, in dem Sinne, dass das, was getan wird, ganz oft die konventionellen Grenzen hinter sich lässt. Ich nenne nur ein Beispiel. Ich habe neulich in der Vesperkirche in Mannheim geredet im Rahmen dieser 2 Monate Armenspeisung, die dort stattfinden, in den kalten Jahreszeiten, also zwischen Weihnachten und dann von März, glaube ich, Januar bis März. Und die haben einfach ihre ganze Kirche ausgeräumt. Es gibt hier in Köln sicherlich auch viele, ja, wo die Kirchen einfach umgenutzt werden und Raum bieten für die Menschen, die uns brauchen. Und das finde ich, das sind ja, darüber wird viel zu wenig geredet, aber es ist genau die richtige Sprache auch dafür, für die Übersetzung und Neudefinition.
Also erst einfach mal tun, erst einfach was machen und nicht erst mit der Sprache ankommen und dann den Leuten erklären, warum mache ich das? Warum nehme ich die Armen hier auf oder warum verzichte ich? Warum faste ich? Wenn ich es erst mal mache, macht man ja auch neugierig auf seine Handlungen.
Das zum einen und zum anderen dürfen wir auch nicht vergessen, dass es gibt in Konstanz ein Institut für kollektive Verhaltensforschung. Und die haben neulich herausgefunden, also es geht um Schwärme, die beobachtet werden, Fische, Insekten, Heuschrecken und so weiter. Und ganz, ganz interessant ist, das Verhalten jedes einzelnen Individuums in diesem Schwarm beeinflusst auf seine Art das Schwarmverhalten.
Ihr Buch ist auch ein Appell, das hören wir jetzt auch raus, eine Gelegenheit, von vorne am Schopfe zu packen. Warum zögern wir? Das fragen Sie am Ende. Warum zögern wir?
Ocasio post calva est. Von hinten ist die Gelegenheit kahl. Das ist so eine andere sehr alte Weisheit, die wir alle kennen. Warum zögern wir? Weil wir uns überfordert fühlen. Ich meine, uns ist eine Überforderung. Wir können nicht die Welt retten. Das ist ja unser Hauptproblem, dass wir gewissermaßen von allen Seiten zugeschallt werden mit all den negativen Nachrichten. Und eine Möglichkeit, um dieses Zögern zu überwinden, wäre vor Ort, an der Stelle, an der ich sitze, das zu tun, was mir möglich ist. Und da gehört ganz, ganz stark dazu, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und dann eben das Gute zu tun, was im Rahmen meiner Möglichkeiten auch möglich ist.
Wo ist das traditionelle Wissen des Westens? Wo ist unser kulturelles Erfahrungswissen, das uns heute helfen könnte, wachsam mit uns und mit der Natur umzugehen? Die Historikerin Annette Kehnel hat das Konzept der 7 Todsünden unter das Mikroskop gelegt und eine Schatztruhe vergessener Lebensweisheiten entdeckt. Es wäre eine Todsünde, dieses Buch nicht zu lesen, das sagt der Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen. Dem können wir uns nur anschließen. Das Buch Die 7 Todsünden, Menschheitswissen für das Zeitalter der Krise von Annette Kehnel, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch hat 400 Seiten, kostet 26 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schröer.